Hi, schön, dass du hier bist und dich für Hypnose interessierst. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie Hypnose funktioniert, wie und wo man Hypnose überhaupt erfolgreich anwenden kann? Dann bleib dran, denn das werde ich dir gleich erklären. Ich bin Bernhard von ISA Hypnose. Ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie, Hypnosetherapeut und MBSR-Lehrer für Achtsamkeitsmeditation. In den letzten 7 Jahren durfte ich mehreren hundert Menschen helfen und sie auf ihrem Weg begleiten. Selbstverständlich bin ich für alle praktizierten Methoden und Verfahren zertifiziert und habe jeweils mehrere Jahre Erfahrung gesammelt, in Gruppen und einzeln. Doch nun zur Hypnose. Ich würde mir gerne die Zeit nehmen, um dich über Hypnose und die daraufhin vermutlich gewünschte Hypnosesitzung zu informieren, dich aufzuklären und dann diesen eigentlichen Prozess gemeinsam angehen zu können. Einfach aus dem Grund, optimal darüber informiert zu sein. Vielleicht kann ich hier bereits ein paar Fragen beantworten, die du zum ganzen Thema und zum Ablauf hast. Dies wird uns bei der anschließenden Hypnosesitzung sehr viel Zeit sparen. Bitte nimm dir die Zeit, damit alle Fragen und Bedenken hier bereits vorab geklärt sind, und wir bei unserer Sitzung Zeit und somit Geld sparen. Es gibt keine falschen oder dummen Fragen zu diesem Thema und wir wollen wirklich alle Zweifel oder Bedenken vorher ausräumen. Damit du verstehst, wie Hypnose wirkt, ist es sehr wichtig, dass du verstehst, wie unser Gehirn, unser Geist, unser Verstand funktioniert. Wir machen uns eigentlich nie Gedanken darüber, wie unser Verstand wirklich funktioniert. Prinzipiell sagen wir zu uns selbst, wenn wir darüber nachdenken, ich denke, also existiere ich und damit basta. Aber der menschliche Verstand besteht aus drei ganz separaten und auch sehr verschiedenen Teilen. Diese drei Teile haben mitunter sehr verschiedene Aufgaben und dadurch haben sie Schwierigkeiten in der direkten Beziehung zueinander und auch damit, wie und was sie untereinander kommunizieren. Als erstes haben wir das Bewusstsein. Das ist der Teil, mit dem du während dieser Anhörung jetzt gerade aktiv bist. Unter diesem Level befindet sich das Unterbewusstsein. Noch tiefer sitzt das Unbewusste. Für den heutigen Anlass können wir das Unbewusste mit gutem Gewissen vernachlässigen. Daher nur kurz. Im Unbewussten laufen zwei Dinge ab. Erstens kontrolliert es die Schwäche oder Stärke unseres Immunsystems. Und zweitens kontrolliert es die Körperfunktionen, wie zum Beispiel den Herzschlag, die Verdauung, das sporadische Schließen der Augenlider, Reflexe etc. Wir brauchen uns heute nicht um diese Dinge zu kümmern, deshalb können wir sie beiseite lassen. Das Bewusstsein ist der Teil, in dem wir die meiste Zeit verbringen. Es hat nur vier Funktionen oder Aufgaben. Das erste, was es macht, ist analysieren. Was heißt das? Es ist der Teil unseres Verstands, der ein Problem anschaut und es gleichzeitig analysiert, um es anschließend zu lösen. Sollten wir entscheiden, dass es uns zu diesem Zeitpunkt stört. Es ist auch der Teil, der am Tag hunderte von Entscheidungen trifft, die uns durch einen ganz normalen Tag bringen. Entscheidungen, welche wir als automatisch erachten, die dies aber nicht sind. Dinge wie, soll ich diese Türe öffnen? Soll ich das Wasser aufdrehen? Soll ich meine Schuhe binden? Der nächste Teil unseres Bewusstseins ist der rationale Teil unseres Verstands. Er bereitet uns ab und zu Probleme. Dieser Teil gibt uns einen klar ersichtlichen Grund, warum wir etwas tun oder lassen oder warum wir uns so verhalten, wie wir dies tun. Siehst du, wenn wir keinen klar ersichtlichen Grund haben, warum wir etwas tun, werden wir nervös, unruhig, frustriert. Und wenn das lange genug so andauert, dann kann es zu einer ernsthaften mentalen Krankheit führen. Psychiatrische Kliniken zum Beispiel sind voll von Menschen, die Dinge tun, für die sie absolut keine Erklärung haben und nicht wissen, warum sie diese tun. Das einzige Problem, was wir mit dem Grund oder der Erklärung haben, die uns der logisch funktionierende Verstand gibt, ist, dass dieser Grund selten der wirkliche Ursprung für unsere Probleme ist. Zum Beispiel, ein Raucher sagt, dass er raucht, weil es ihn beruhigt, dass es ihn entspannt und dass es ihm erlaubt, die Gedanken zu sammeln. Eine übergewichtige Person wird sagen, dass sie übergewichtig ist, weil sie isst, wenn oder weil sie gelangweilt oder nervös ist oder weil sie eine Drüsenkrankheit hat. Das Problem mit diesen Erklärungen ist, dass sie nie den wahren Grund für unser Verhalten liefern. Bevor der Raucher seine Gewohnheit entwickelte, hatte er sicherlich andere Leute sagen hören, ich rauche, weil es mich entspannt und beruhigt. Oder eine übergewichtige Person hatte wahrscheinlich eine andere Person gehört, welche sagte, ich bin übergewichtig, weil ich esse, wenn ich nervös bin. Das Problem mit dieser Argumentationskette ist, dass wir sie nachvollziehen können und deshalb zu wissen glauben, warum Menschen rauchen oder übergewichtig sind. Normalerweise aber fingen Raucher an zu rauchen, weil sie Teil einer Gruppe sein und ihr Sicherheitsgefühl befriedigen wollten. Sie wollten zu einer Gruppe Freunde gehören, normalerweise in ihren jungen Jahren als Teenager. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis aller Menschen. Normalerweise erhalten wir die Sicherheit, die wir benötigen, wenn wir in einer gut funktionierenden Familie aufwachsen. Mit etwa 12 oder 13 Jahren und dem Einsetzen der Pubertät fangen wir jedoch an, unsere Eltern mehr und mehr in Frage zu stellen. Auf einmal sind sie nicht mehr so überlegen, so intelligent und allwissend. Mama ist nicht mehr die personifizierte, unangefochtene Herzensgüte, Papa nicht mehr der Superheld. Deshalb und weil wir unsere Eltern mehr und mehr ausschließen, können sie uns nicht mehr die gleiche Sicherheit geben wie früher. Wir suchen deshalb Sicherheit, indem wir versuchen, Teil einer Gruppe zu sein, dazuzugehören zu einer Clique. Einige dieser Gruppenmitglieder rauchen vielleicht, andere nicht. Wenn wir das Gefühl haben, nicht zu einer Gruppe zu gehören, agiert unser Unterbewusstsein auf sehr interessante Art und Weise, denn es muss uns gegen Gefahr beschützen. Und keine Sicherheit zu bekommen oder zu fühlen, ist sicher eine Gefahr, vor der man beschützt werden muss. Oft nimmt es deshalb an, dass Raucher akzeptiert sind, dazugehören und sich deshalb sicher fühlen. Wenn das geschieht, wird man sich beim nächsten Mal, wenn einem eine Zigarette offeriert wird und man diese annimmt, sofort als Teil dieser Gruppe fühlen und die subjektive vermeintliche Sicherheit nimmt zu. Dies ist mitunter einer der relevantesten Gründe, warum Menschen mit dem Rauchen anfangen. Es hat nichts damit zu tun, sich beruhigt und entspannt zu fühlen. Die Begründung für unser Verhalten, welche uns das Bewusstsein liefert, ist meistens falsch. Man fängt nicht mit Rauchen an, weil es einen beruhigt, sondern weil man Sicherheit braucht oder sucht. Ein weiterer Teil unseres Bewusstseins ist die Willenskraft, der Wille. Wir alle kennen die Willenskraft. Du magst dir sagen, ich lege jetzt dieses Päckchen Zigaretten zur Seite und nichts auf dieser Welt wird mich dazu bringen, wieder mit dem Rauchen anzufangen. Tja, wir wissen alle sehr wohl, wie lange das gut geht. Dasselbe passiert, wenn wir uns entscheiden, eine Diät zu machen. Es geht genauso lange gut, bis die Willenskraft geschwächt ist und die alte Gewohnheit wieder zurückkommt. Denk nur mal an Silvester, die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Januar ist immer Hochsaison für Fitnessstudios. Unzählige Neukunden, alle wollen plötzlich fit werden. Der vierte Teil des Bewusstseins ist unser Arbeitsgedächtnis. Dies ist der Teil des Gedächtnisses, den wir tagtäglich einsetzen, um durch den Tag zu kommen. Wie komme ich zur Arbeit? Wie heißt meine Frau oder mein Mann? Wie heißen meine Kinder? Wie lautet meine Telefonnummer? Solche oder ähnliche Fragen werden im Arbeitsgedächtnis abgehandelt. Mehr tut es aber nicht. Wenn du zum Beispiel je die Sendung Raumschiff Enterprise gesehen hast, magst du dich bestimmt an Spock erinnern. Spock ist sehr logisch und analytisch. Unser Bewusstsein ist oft wie Spock, sehr logisch und analytisch, liegt aber öfters falsch. Unser echtes Ich allerdings ist ein Level unter dem Bewusstsein zu Hause, im sogenannten Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist extrem stark und einflussreich. Es kann einen zu allem machen, was man sich wünscht oder sein möchte. Reich und berühmt, dick oder schlank, glücklich oder traurig. Das echte Ich eben. Das Unterbewusstsein funktioniert sehr ähnlich wie ein Computer. Der Computer löst keine Aufgaben, solange er noch nicht programmiert worden ist. Ein Computer kann nur aufgrund seiner Softwareprogrammierung funktionieren, die anschließend im Hard Drive hinterlegt wird. Anhand dieser Programmierung arbeitet der Computer. Er kann gar nicht anders. Ein Computer, der umprogrammiert worden ist, kann nicht mehr auf der alten Programmierung funktionieren, sondern nur noch auf der neuen. Genau so funktioniert unser Unterbewusstsein. Es funktioniert nach denselben Regeln und Gesetzen wie ein elektronisches Gehirn, nur dass es sehr viel mächtiger und stärker ist. Durch gemachte und gelebte Lebenserfahrungen programmieren wir unser Unterbewusstsein täglich aufs Neue. Wenn wir geboren werden, sind unsere Computer fast völlig unprogrammiert, mit Ausnahme von Instinkten. Jeden Tag addieren wir nun neue Programmierungen in unserem internen Computer. Die primäre Grundregel unseres Unterbewusstseins ist nun folgende: Es muss uns zu dem Menschen machen, für welchen es uns hält. Aufgrund der Programmierung, die in unser Gehirn eingegeben worden ist und bis an unser Lebensende noch eingegeben wird. Wenn uns beispielsweise dieser Computer basierend auf der erhaltenen Programmierung sagt, dass wir dick sind, so sind und bleiben wir dick. Wenn er sagt, dass wir dünn sind oder rauchen, erfolgreich sind oder versagen, so sind wir dies auch. Der Computer addiert alle Programmierungen zusammen und macht sich eine Meinung über uns, darüber, welcher Typ Mensch wir sind. Diese Programmierungen wurden aus den verschiedensten Quellen zusammengetragen und laufen seither auf unserem Computer. Doch was ist denn eigentlich diese Funktionssoftware, die sich in unserem internen Computer befindet? In erster Linie ist dies unser Langzeitgedächtnis. Es begann mit dem Tag, an dem unser Gehirn funktionsfähig wurde. Wir sprechen hier also über das Arbeitsgedächtnis des Unterbewusstseins. Das Unterbewusstsein ist wie eine Videokamera. Alles, was uns je passiert ist, alles, was wir erlebt, gehört, gesehen, gerochen, geschmeckt oder gefühlt haben, ist permanent eingebrannt in die Gedächtnisdatenbank unseres Unterbewusstseins. Wir vergessen nie etwas. Das Unterbewusstsein vergisst nichts. Wenn es einen Grund dafür gibt, in der Hypnosetherapie Erinnerungen abzurufen, dann können wir die Gedächtnisdatenbank aufrufen und in der Zeit zurückreisen. Wir können in der Regressionshypnose zum Beispiel zurückreisen zu unserem ersten Geburtstag oder sogar zu unserer Geburt. Es ist viel mehr als nur bewusst eine Erinnerung abzurufen. Wir durchleben es noch einmal. So, als ob wir gerade dort wären und alles noch einmal geschehen würde. Du kannst sehen, was geschieht. Du kannst es hören, riechen, schmecken. Und dies alles sehr, sehr klar. Wir vergessen nie etwas in unserem Unterbewusstsein. Wir können es nur im Bewusstseinszustand nicht mehr abrufen. Du hast sicher bereits mehrmals erlebt, dass aufgrund eines Zufalls vielleicht ein Geräusch, ein Lied, Worte, Bilder oder ein Geruch plötzlich längst vergangene Erlebnisse ins Bewusstsein zurückgebracht haben. In der Hypnosetherapie können wir dieses Phänomen ganz bewusst hervorrufen und dadurch lange vergessen geglaubte Erinnerungen abrufen. Die zweite Programmierung, die wir in unserem Unterbewusstsein haben, ist Gewohnheit. Es gibt deren drei davon: gute, schlechte und nützliche. Du weißt, dass du ein paar gute Gewohnheiten hast. Du weißt aber auch, dass du ein paar schlechte oder unerwünschte Gewohnheiten hast. Wir alle haben diese positiven oder negativen Gewohnheiten, ohne Ausnahmen. Die meisten unserer Gewohnheiten sind aber weder schlecht noch gut, sondern einfach nur nützlich. Wir antworten oder reagieren automatisch in einer gewissen Weise, wenn etwas geschieht. Wenn zum Beispiel das Telefon klingelt, schauen wir nicht völlig ratlos umher und wundern uns, was das wohl sein könnte. Nein, wir nehmen automatisch ab und je nachdem, in welcher Verfassung wir gerade sind, beantworten wir den Anruf. Die dritte Programmierung in unserem Unterbewusstsein ist Emotion. Sicherlich sind Emotionen sehr wertvoll und wir wollen nicht ohne sie sein. Liebe, Zuneigung und alle anderen positiven Emotionen brauchen wir, aber ab und zu bringen uns Emotionen auch in schwierige Situationen. Das Bewusstsein kann überhaupt nichts anfangen mit Emotionen. Das ist nicht Teil seiner Aufgabe. Jedes Mal, wenn wir Emotionen brauchen, teilt sich unser Verstand wie das Rote Meer und wir handhaben die Situation mit unserem irrationalen, aber extrem intelligenten Unterbewusstsein. Wie ich bereits erwähnte, können uns diese Emotionen aber auch Probleme einbringen. Wir haben uns alle in der Vergangenheit mit Situationen auseinandergesetzt und dabei sehr emotional reagiert, obwohl viel weniger Emotionen auch ausgereicht hätten. Nachher, nachdem die Situation vorbei war und das Bewusstsein wieder die Kontrolle übernommen hatte, fragten wir uns doch, warum wir das wohl nur so gesagt oder so reagiert hätten. Warum habe ich so reagiert? Das war doch völlig doof, übertrieben oder überflüssig. Das Unterbewusstsein jedoch lacht und sagt, ja, aber das hat richtig gut getan. Dies ist uns allen schon ab und zu mal passiert. Die vierte und gleichzeitig wichtigste Aufgabe unseres Unterbewusstseins ist der Selbstschutz. Das Unterbewusstsein muss uns vor Gefahren schützen, egal ob echt oder nur eingebildet. Wenn du etwas siehst, was das Unterbewusstsein dir vorgaukelt oder vorspielt, dann ist das für dich, als ob dies wirklich passiert. Das Unterbewusstsein kann oft nicht zwischen realen und eingebildeten Gefahren unterscheiden. Also muss es uns auch vor eingebildeten Gefahren schützen. Es kann gar nicht anders. Übergewicht kann aus einem Schutzmechanismus heraus resultieren. Eine Frau, die dick ist, hat oft gar keine Essstörung, sondern versucht unbewusst, sich selbst unattraktiv zu machen. Die wahre Ursache für das Übergewicht kann Jahre oder gar Jahrzehnte zurücklegen und steht in keinem Zusammenhang zu dem, was sich die Person im logischen Bewusstsein als Beweggrund für das Übergewicht zurechtlegt. Der letzte Teil unseres Unterbewusstseins ist ein negativer Aspekt. Obwohl unser Unterbewusstsein sehr stark ist, ist es faul, sogar extrem faul und bequem. Die notwendige Arbeit, um eine positive Veränderung herbeizuführen, erledigt es gar nicht gerne. Es bleibt lieber so, wie es ist, denn es erfordert Aufwand, positive Veränderungen zu erzielen. Positive Suggestionen in unserem Unterbewusstsein zu platzieren, ist enorm schwierig. Auf der anderen Seite gehen negative Suggestionen, welche zu einer bereits existierenden Programmierung passen, ins Innere unseres Unterbewusstseins, wie ein heißes Messer durch Butter. Es bedeutet für das Unterbewusstsein keinen Aufwand, die negativen Suggestionen zu akzeptieren. Lass mich dies anhand eines Beispiels aufzeigen. Eine übergewichtige Person ist soeben aus der Dusche gekommen und betrachtet sich im Spiegel, während sie sich abtrocknet. Was meinst du, denkt diese Person von sich selbst in dem Moment? Mensch, bin ich fett! Diese negativen Gedanken oder Wörter gehen direkt und ohne Widerstand ins Unterbewusstsein. Und dieses sagt sich, ja, das trifft genau auf die mir bekannte Programmierung zu, die ich über dich abgespeichert habe. Deswegen akzeptiert das Unterbewusstsein diese Wahrnehmung, sodass sie mit jedem Mal stärker wird und die Person dadurch kontinuierlich zunimmt und schwerer wird. Andererseits, wenn dieselbe Person vor dem Spiegel steht und sagt, ich bin schlank, ich bin dünn, ich bin fit und attraktiv, dann geht dies direkt gegen das Unterbewusstsein und dieses erlaubt dem positiven Gedanken keinen Zutritt, da sie nicht dem Vorprogrammierten entsprechen. Wie bekommen wir also positive Suggestionen in unseren Verstand hinein? Es ist nun für dich sehr wichtig, dies zu verstehen. Wenn eine positive Nachricht ins Unterbewusstsein Einlass erhält, so ist es wichtig, dass dieses neue Konzept oder diese neue Idee unbedingt akzeptiert wird. Dadurch verändert sich die Programmierung und der innere Verstand kann nicht anders, als auf die Umprogrammierung zu antworten. Aber dies geschieht nicht so einfach, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Lass mich auch dies erklären. Du triffst zum Beispiel die Entscheidung, mit dem Rauchen aufzuhören. Du triffst diesen Entscheid mit klarem Bewusstsein und sagst dir, dass es nichts auf dieser Welt gibt, was dich davon abhalten wird, die Zigaretten für immer auf die Seite zu legen. Dein Bewusstsein unterstützt dich vollkommen und sagt sich, das ist eine wunderbare Entscheidung und ich unterstütze diesen Gedanken zu 100%, da ich dadurch gesünder werde. Ich werde nicht an Lungenkrebs, Blut- oder Herzkrankheiten sterben. Aber damit eine Veränderung tatsächlich Fuß fassen kann, muss dieser Gedanke tief im Inneren des Unterbewusstseins verankert werden. Du sagst dir selbst, dass dies gut ist und sendest damit diese neue Idee in Richtung Unterbewusstsein. Aber da gibt es ein Problem. Da gibt es einen Teil in unserem Bewusstsein, von dem ich dir noch nichts erzählt habe. Stell dir diesen Teil als Angestellten unseres Unterbewusstseins vor. Das funktioniert ungefähr so. Jeden Freitagabend bezahlt das Unterbewusstsein diesen Angestellten für die geleistete Arbeit. Und der macht genau weiter mit dem, was er zu erledigen aufgetragen bekommen hat. Er macht nur diese eine Arbeit. Die Aufgabe besteht darin, alle positiven Suggestionen für Veränderung, die wir uns geben, zu stoppen, aufzuhalten und zunichte zu machen. Dieser Angestellte ist sehr gut in dem, was er macht. Wir nennen ihn den kritischen Faktor des Bewusstseins. Und dann in einer Art und Weise, die wir nicht verstehen, aber wir wissen, dass es geschieht, kommuniziert unser Unterbewusstsein mit dem kritischen Faktor unseres Bewusstseins. Der kritische Faktor sagt, diese Person möchte aufhören zu rauchen. Kann ich dieser Suggestion Einlass gewähren? Etwa wie so ein Türsteher. Denk daran, wenn dieser Suggestion Einlass ins Unterbewusstsein gewährt wird, dann nur unter der Voraussetzung, dass sie sich auch bewahrheitet und erfüllt. Das Unterbewusstsein sagt jedoch, hey, jetzt warte mal, mach mal halblang. Er raucht schon so lange, er braucht diese Zigaretten für seine Sicherheit. Oder was immer für ein Beweggrund hinterlegt ist, warum diese Person raucht. Außerdem, hast du nicht bemerkt, dass ich so viele Jahre ins Programmieren dieser Haltung investiert habe, dass der Aufwand für eine Veränderung viel zu groß wäre und ich wirklich keine Lust auf diese Arbeit habe? Lehne die Suggestion ab, weise sie zurück, sie macht keinen Sinn. Es ist der Chef des kritischen Faktors, der dies sagt. Und somit lehnt der kritische Faktor des Bewusstseins diese Suggestion ab. Und folglich kann sie auch nicht im Unterbewusstsein abgespeichert werden. Es gibt jetzt nur noch einen Ort, wo wir mit dieser Idee hin können. Zur Willenskraft ins Bewusstsein. Leider wissen wir alle, wie lange das gut geht. Nur mit reiner Willenskraft solch eine Veränderung herbeizuführen und dauerhaft beizubehalten, ist unwahrscheinlich. Wie viele Diäten haben wir angefangen und wieder abgebrochen? Oder wie oft haben wir mit Rauchen aufgehört, nur um wieder anzufangen? Also, wie bekommen wir nun positive Suggestionen ins Unterbewusstsein? Hier kommt Hypnose ins Spiel. Hypnose ist zuständig für Folgendes. Hypnose umgeht den kritischen Faktor, der unser Bewusstsein blockiert. Hypnose ist, wie wenn ich dem kritischen Faktor ein paar Euro gebe und ihn zu McDonald's schicke, damit er kurzfristig beschäftigt ist und wegschaut, bis wir ihm wieder erlauben, zurückzukommen. Dies ist natürlich bei weitem nicht alles, was Hypnose ist. Wenn dies alles wäre, dann wären ein paar der Geschichten, die du über Hypnose gehört hast, eventuell sogar wahr. Dinge wie, ich kann dich kontrollieren oder ich kann dich dazu bringen, gegen deinen Willen Dinge zu tun. Die Natur hat jedoch vorgesorgt und du bist in der Hypnose niemandem hilflos ausgeliefert. In dem Moment, in dem der kritische Faktor umgangen wird, er ist ja bei McDonald's, geschieht Folgendes. Wir gehen eine sehr tiefe Stufe der Hypnose, den Somnambulismus. Wenn du nun in Hypnose bist, ist es ganz und gar nicht so, was du erwartet hast. In einer Entspannungshypnose sind unsere Körper sehr entspannt, aber je tiefer wir in Hypnose gehen, desto wachsamer wird das Bewusstsein. In den tieferen Stufen der Hypnose ist unser Bewusstsein 200-300% wachsamer oder aufmerksamer, als es jetzt gerade ist. All deine fünf Sinne sind zigmal besser und geschärfter als jetzt. Du kannst in Hypnose auch sprechen. Wenn du nun also in Hypnose bist, schläfst du nicht, sondern bist sehr aufmerksam und wahrscheinlich konzentrierter und klarer als je zuvor in deinem Leben. Es ist ein bisschen wie wenn du in einem Tunnel bist und am Ende ein Licht siehst, auf das du dich konzentrierst. Wichtig zu verstehen ist, dass das Bewusstsein in der Hypnose verschiedene Rollen übernimmt. Stell dir vor, es sei ein Türsteher, der dich beschützt. Wenn du in Hypnose eine Suggestion erhältst, so hörst du sie laut, klar und deutlich. Wenn du also mit deinem Bewusstsein die Suggestion hörst, dann triffst du ganz automatisch eine von vier Entscheidungen, Die Wahl der Entscheidung bestimmt, ob die Suggestion in dein Unterbewusstsein hineingelassen oder ob sie abgelehnt wird. Wenn der Suggestion Einlass gewährt wird, dann wirst du die positive Veränderung erleben, welche du ja haben willst und deshalb heute hier bist und zuhörst. Sollte die Suggestion abgelehnt werden, wird auch keine Veränderung eintreten. Welche sind diese vier möglichen Entscheidungen? Die erste ist, wenn du die Suggestion hörst und dir sagst: Okay, gut, ich mag diese Suggestion und ich weiß, sie wird funktionieren. Oder: Okay, gut, ich mag diese Suggestion und ich bin fest entschlossen, dass sie funktionieren wird. Diese positive Einstellung zur Suggestion hat zur Konsequenz, dass sie im Unterbewusstsein Einlass findet und die gewünschte positive Veränderung beginnt. Leider hast du noch drei weitere Optionen. Möglicherweise löst eine Suggestion bei dir ein klein wenig Unwohlsein oder Unsicherheit aus. In etwa so, wie wenn es sich um ein paar Schuhe handeln würde, die zwar nur eine halbe Nummer zu klein sind, aber einfach nicht genau passen. Wenn also die Suggestion aus welchem Grund auch immer nur ein kleines bisschen Unwohlsein in dir auslöst, so wird sie vom Bewusstsein automatisch blockiert und es wird dir kein Zutritt ins Unterbewusstsein gewährt. Somit erfolgt die gewünschte Veränderung nicht. Solltest du eine Suggestion nicht mögen oder die Suggestion verletzt gar deine Moral, deinen Glauben oder deine Ethik, wird erst recht keine Veränderung eintreten. Die nächste Einstellung könnte sein, dass du gegenüber der Suggestion neutral bist. Du hast keine wirkliche Meinung dazu und es ist dir relativ egal, ob sie zutrifft oder nicht. Die Suggestion hat einfach keine Bedeutung für dich. Das Bewusstsein blockiert automatisch auch diese Suggestion sofort und sie kann nicht dazu dienen, den Computer neu zu programmieren. Falls du mit Hypnose keine positiven Resultate erzielst, dann aufgrund der letzten Entscheidung, die du treffen kannst. Das geht in etwa so. Wenn du die Suggestion hörst, sagst du zu dir selbst: Oh, ich mag diese Suggestion, ich hoffe wirklich, dass sie funktioniert. Hoffen ist der Zwillingsbruder von Versuchen, verwandt mit Probieren und bedeutet sofortigen Misserfolg. Schau auf dein Leben zurück und sei ehrlich mit dir selbst. Wenn du etwas einfach nur versucht hast, ging es schief. Okay, Mami, ich versuche es. Okay, Papi, ich versuche es. Versuchen beinhaltet immer die Möglichkeit des Versagens. Wenn du dir jedoch gesagt hast, ich mache das jetzt, dann hast du es auch geschafft. Du warst einfach anders überzeugt von dir selbst und positiv eingestellt. Hoffen ist der Zwillingsbruder von Versuchen. Du kannst hoffen, dass abends die Katzen nach Hause kommen, was aber nicht bedeutet, dass sie auch wirklich nach Hause kommen. Wenn du also die Wörter versuchen, hoffen oder probieren verwendest, so werden die Suggestionen automatisch abgeschmettert und erhalten keinen Zutritt zum Unterbewusstsein. Somit kann auch keine Veränderung stattfinden. Hier noch ein kleiner Hinweis: Wenn du die Wörter hoffen, versuchen und probieren aus deinem persönlichen und beruflichen Wortschatz streichst, wirst du sehen, dass du dich bereits innerhalb weniger Tage viel besser fühlen wirst. Das einzige Mal also, dass eine Suggestion Zugang zu deinem Unterbewusstsein erlangt und dort die gewünschte Veränderung erzeugt, ist, wenn du die folgende Wahl triffst: Okay, ich mag diese Suggestion und ich weiß, dass sie funktionieren wird. So einfach ist das. Und jetzt lass mich dir noch ein paar andere Wahrheiten über Hypnose erzählen. Die erste ist, dass es gar kein solches Ding genannt Hypnose gibt. Das gab es nie und wird es nie geben. Ich habe schon mit vielen Menschen gearbeitet, aber ich habe noch nie jemanden hypnotisiert. Es gibt nur eine Form der Hypnose und dies ist die Selbsthypnose. Jede Form der Hypnose ist Selbsthypnose. Warum? Du bräuchtest mich eigentlich gar nicht, um in eine wunderbare, tiefe und entspannende Hypnose zu gehen. Du könntest das selbst. Und du bräuchtest mich auch nicht, um dir Suggestionen für positive Veränderungen zu geben. Auch das könntest du selbst. Der einzige Grund, warum wir hier sind, ist, dass du nicht weißt, wie das funktioniert. Aber Hypnose kann man erlernen und Menschen lernen Hypnose tagtäglich überall auf der Welt. Es ist keine Hexerei, sondern sehr einfach. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dir dabei behilflich zu sein, in die Hypnose zu gleiten. Ich bin so etwas wie dein Tourguide. Wenn du es mir also erlaubst, so werde ich dich sehr bald in die Hypnose begleiten. Ich werde dir zeigen, wie du in diesen wunderbaren Zustand der Hypnose kommen kannst. Du wirst die körperliche Entspannung und die mentale Wachsamkeit spüren. Wenn du mir erlaubst, dein Tourguide zu sein, werde ich dir zeigen, wie du in der Hypnose bleiben kannst, bis wir fertig sind. Wenn du nicht in diesem wunderbaren Zustand der Hypnose sein willst, genügt der leiseste Gedanke daran und du bist wieder zurück im normalen Zustand des Bewusstseins. Aber wie bereits erwähnt, wenn du es mir erlaubst und meinen Anweisungen folgst, werde ich dir zeigen, wie du in Hypnose kommst und dort auch bleibst, solange du möchtest. Aber das Allerwichtigste ist, wenn du die erhaltene Suggestion mit der richtigen Einstellung akzeptierst, ich mag sie und ich weiß, sie wird funktionieren, dann wird die gewünschte Veränderung eintreten. Ich kann dir keine Suggestion aufzwingen, denn nur du kannst die Veränderung zulassen. Hypnose beruht auf 100% Kooperation. Dazu ist es wichtig, dass du Suggestionen und Veränderung zulässt. Du kannst diese aber auch mit dem geringsten negativen Gedanken verwerfen und die Veränderung wird nicht eintreten. Ich will, dass du weißt, dass jeder Mensch mit einem IQ von mindestens 70 sehr tief hypnotisierbar ist. Wie schnell das möglich ist, so schnell, wie mit einem Fingerschnippen. So einfach ist es. Übrigens, das Einzige, was eine Person davon abhält, in Hypnose zu gehen, ist die Angst vor der Hypnose oder wenn sie eine falsche Vorstellung davon hat, was Hypnose wirklich ist und was nicht. Gerne würde ich kurz über die häufigsten Missverständnisse und Ängste in der Hypnose sprechen. Einige Menschen glauben, dass man schläft, während man in Hypnose ist. Nun, dem ist nicht so, denn der Verstand ist 2 bis 3 Mal so aktiv wie normalerweise. Dieser Zustand hat absolut nichts mit Schlaf zu tun. Im Gegenteil, man ist sehr aufmerksam und aufnahmefähig. Einige Menschen befürchten, dass sie aus der Hypnose nicht mehr aufwachen. Und das ist wirklich wahr. Denn ich selbst habe noch nie jemanden gesehen, der aus der Hypnose aufgewacht ist. Man kann nur aufwachen, wenn man schläft. Wenn du also nicht schläfst, dann kannst du auch nicht aufwachen. Wortklauberei? Ja. Aber wir gebrauchen Wörter in unserem Beruf und Wörter sind alles, was wir haben. Der korrekte Ausdruck ist, du kommst aus der Hypnose heraus. Wenn du möchtest, kannst du jederzeit aus der Hypnose herauskommen. Es genügt ein Gedanke daran, dass du nicht mehr in diesem entspannenden, wohltuenden Zustand bleiben willst und du befindest dich augenblicklich wieder in deinem normalen Bewusstseinszustand. Dann ist da noch diese weitere falsche Vorstellung, die herumgeistert. Der Hypnotiseur kann die Menschen völlig unter seine Kontrolle bringen, sie benutzen, missbrauchen und dazu bringen, Dinge gegen ihren Willen zu tun. Ich möchte ehrlich sein mit dir. Ich wünschte, dies wäre wahr, denn dann könnte ich dir den Erfolg unserer Therapie garantieren. Aber erinnere dich an die 4 Entscheidungen, die du in Bezug auf Suggestionen treffen kannst, und an die einzige Wahl, die auch funktioniert. Ich mag die Suggestion und ich weiß, dass sie funktioniert. Ich kann dir diese Wahl nicht aufzwingen. Ich will des Weiteren, dass du weißt, dass du allein für den Erfolg verantwortlich bist. Du allein bist auch verantwortlich, falls es nicht gelingt. Welche Wahl du gegenüber der gegebenen Suggestion triffst, entscheidet schließlich über Erfolg oder Misserfolg der Sitzung. Einige Leute haben die falsche Vorstellung, dass sie mir in der Hypnose ihre dunkelsten, intimsten Geheimnisse verraten. Mit derselben Begründung wie zuvor kann ich dir sagen, dass du dies nicht tun wirst, denn du bist ja viel wacher und aufmerksamer als zum Beispiel jetzt gerade. Wenn du mir etwas nicht sagen willst oder aber ich eine Frage stellen sollte, welche mich nichts angeht, dann wirst du mir auch sagen, dass es mich nichts angeht. Niemand kann dich dazu bringen, etwas zu erzählen, was nur dich etwas angeht. Wahrscheinlich wäre es jetzt sogar einfacher als in der Hypnose, von dir etwas in dieser Richtung zu erfahren, denn im Vergleich zu jetzt bist du in der Hypnose viel aufmerksamer. Einige Leute sagen, Moment mal, ich verstehe zwar, was sie sagen, aber ich habe einen Bühnenhypnotiseur gesehen und ich weiß, dass er die Leute kontrolliert hat. Ich habe Leute gesehen, die wie Hunde gebellt haben, eine Zwiebel für eine Orange hielten oder ähnliche Sachen. Lass mich erklären, wie das funktioniert. Der Showhypnotiseur kommt auf die Bühne, gibt eine kurze Einleitung zum Thema Hypnose und sucht dann, indem er verschiedene Tests macht, diejenigen ZuschauerInnen aus, welche freiwillig mitmachen wollen, aber auch ganz speziell diejenigen, welche Spaß haben wollen. Er nimmt eine gezielte Selektion vor und arbeitet am Schluss nur noch mit den KandidatInnen, welche am besten geeignet sind, in ganz kurzer Zeit hypnotisiert zu werden und auch die Öffentlichkeit nicht scheuen. Auch während der Show werden weitere KandidatInnen eliminiert, um nur noch mit einem Kern von Freiwilligen zu arbeiten. Diese Leute legen aufgrund ihrer positiven Einstellungen folgende mentale Anschauung an den Tag. Ich mag diese Suggestionen, ich will, dass sie funktionieren. Und siehe da, sie funktionieren wirklich. Somit schließt sich auch wieder der Kreis zur eigentlichen Therapieform der Hypnose. Showhypnose basiert also auf denselben Prinzipien wie die Hypnosetherapie. Man hat immer die Wahl, eine Suggestion entweder zu akzeptieren oder sie abzulehnen. Wenn man sie nicht will, wirklich nicht will, dann wird die Suggestion abgelehnt und es tritt keine Veränderung ein. Du siehst also, es liegt wirklich an dir. Man fragt mich oft, wie hoch denn meine Erfolgsrate in der Therapie ist. Wie bereits erwähnt, hypnotisiere ich bereits seit über 7 Jahren und die Erfolgsrate ist in dieser Zeit sehr hoch geworden, nahezu bei 100%. Ich weiß genau, was meine Kundinnen benötigen und welche Prozedere und Techniken ich einsetzen muss, um erfolgreich jemandem zu helfen. Meine Ausbildung habe ich bei Omni Hypnosis International, einem sehr renommierten Hypnoseinstitut, absolviert, mit einer glatten 1. Das vermittelte Wissen stammt aus über 100 Jahren Erfahrung von einigen der weltweit besten und renommiertesten HypnosetherapeutInnen und AusbildnerInnen. Damit konnten schon viele unglaubliche Erfolge in der Therapie erzielt werden. Omni hat weltweit schon über 16.000 HypnosetherapeutInnen ausgebildet und täglich werden es mehr. Ich kann dir den Erfolg nicht garantieren, wenn du aber die Suggestionen akzeptierst und die korrekte Einstellung an den Tag legst, ich mag diese Suggestion und ich weiß, sie wird funktionieren, dann stehen die Chancen auf Erfolg auf jeden Fall sehr gut. Es kommt also ganz auf deine Einstellung an. Ich weiß, dass du diese Therapie wünschst und auch eine positive Einstellung mitbringst, ansonsten würdest du dir das nicht anhören. Vielleicht werden wir die Therapie bald gemeinsam durchführen. Jetzt ist aber sicher der Zeitpunkt, wo du noch alle Zweifel oder Unklarheiten beseitigen kannst. Überlege dir jetzt alle Fragen, die du noch hast, damit wir auch die letzten noch vorhandenen Punkte besprechen können. Schreib mir dazu eine Mail oder nutze meine Kontaktseite oder ruf mich einfach an. Halte dir vor Augen, dass Hypnose eine wirklich wunderbare Sache ist, mit welcher wir unser Leben positiv und vor allem nachhaltig verändern können. Sie steht dir bald uneingeschränkt zur Verfügung. Nutze sie. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du noch Fragen an mich stellen könntest. Schreib mir dazu eine Mail, nutze meine Kontaktseite oder ruf mich an. Du hast das Vorgespräch für die Hypnosetherapie von Omni gehört. Gesprochen wurde es von Bernhard Hertel von ISA Hypnose, Wolfratshausen.